Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste, nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe, nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.
Das letzte Bild, das wir gesehen haben, die Stadt auf dem Berg, um die geht es heute. Weil der erste Teil der Bergpredigt, und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen neuen Zugang verschaffen heute zu der Bergpredigt. Zum ersten Teil der Bergpredigt geht es um die Stadt auf dem Berg. Es geht um Stadtentwicklung im ersten Teil der Bergpredigt. Es gibt so Städte, zum Beispiel Freiburg in Deutschland, Wien in Österreich und St. Gallen in der Schweiz, die tragen so das Label Vorzeigestadt. Liebe Aargauer, St. Gallen ist eine Stadt in der Schweiz. Es ist so östlich von Winterthur, dem ganz schmalen Streifen, bevor dann Österreich kommt. Und über diese Stadt steht in der Zeitung, im europäischen Städtevergleich schneidet St. Gallen ausgezeichnet ab. Die Ostschweizer Metropole überzeugt ein starkes regionales Wirtschaftszentrum. Mit niedriger Steuerbelastung, hochqualifizierten Arbeitskräften und einem entspannten Wohnungsmarkt. St. Gallen. In der Bergpredigt offenbart sich Jesus als der, der sich aufmacht, sein Reich in Form von einer Stadt zu realisieren. Matthäus 5, Vers 14 bis 16, das ist so der Schluss vom ersten Teil der Bergpredigt. Dort lesen wir, dass die Stadt aus Menschen besteht. Bausteine von dieser Stadt sind Menschen. Vers 14 heißt: Eine Stadt, die auf einem Berge liegt, kann nicht verborgen bleiben. Da können wir mal so ein bisschen einen Ausblick über auf die Stadt, um die es geht. Die ist weithin sichtbar und Jesus ist der König, er ist der Schöpfer und er ist der Baumeister von dieser Stadt. Ich möchte in zwei Wochen nur über die Stadt einmal predigen. Einfach zum Inhalt machen, zum Thema machen. Die Stadt, wo bereits der Abraham danach gesucht hat. Und wenn wir ein bisschen näher sind und die Stadt der Zukunft ist mega spannend. Die Sätze in Matthäus 5, Vers 3 bis 12, eben der Start der Bergpredigt, die fangen alle gleich an, die Sätze. Das heisst, immer glücklich zu preisen sind. Glücklich zu preisen sind. 8, 9 Mal glücklich zu preisen sind. Der Luther hat das mit dem Wort übersetzt, selig sind. Und aus dem heraus nennt man auch die Seligpreisungen. Das ist ein veraltetes Wort, aber man redet von den Seligpreisungen. Selig zu preisen sind. Und wir haben vor einer Woche gehört, dass auch Psalm 1, die ersten zwei Sätze, genau mit dem gleichen Wort anfangen. Glücklich zu preisen sind. Es ist wie eine Gratulation, da wissen wir aus dem Psalm 1, für eine getroffene Entscheidung. Oder die Herausforderung, eine solche zu treffen. So die Grundentscheidung, wo möchte ich mein Leben verorten? In welcher Gemeinschaft möchte ich mein Leben verorten? Und da im Psalm 1 wissen wir, wird denen gratuliert, wo ihr Leben in der Gemeinschaft mit Gott verortet haben. Die Beziehung, das Vertrauen zu Gott zum Ausdruck bringen. Und damit wird das natürlich wirklich zum Eingangstor von dieser Stadt, weil in dieser Stadt die besteht aus Menschen, die die Grundentscheidung getroffen haben, dass sie nach der Musik von Gott tanzen möchten. Die Entscheidung betrifft die Frage, in welcher Gemeinschaft möchte ich mein Leben verordnen. Und Jesus fordert uns heraus, dass wir gut zu überlegen in unserem Leben, nach welcher Musik wir tanzen möchten. Nach der Musik von Gott oder nach einer anderen Musik. Es gilt nämlich zu bedenken, dass dort, wo wir unser Leben verorten, in dieser Gemeinschaft, wo wir uns befinden, dass das auch abfärbt auf unser Leben. Die Metamorphose passiert nur dort, wenn wir in dieser Gemeinschaft sind, wo Gott kann abfärben, wo der Vater, der himmlische Vater kann abfärben. Aus dem Psalm 1 wissen wir, dass denen, die nach der Musik vom Himmel tanzen, ein aufblühendes Leben, nicht ein problemloses, aber ein aufblühendes Leben verheißen ist, wie ein Baum am Bach. Die Beglückwünschungen, glücklich zu preisen sind, die sprechen all denen, die sich aufgemacht haben, mit Jesus in seiner Gemeinschaft zu lernen und nach seiner Musik zu tanzen, zu, dass sie Söhne und Töchter von Gott genannt werden. Also die Bedingung, um Sohn bzw. Tochter von Gott genannt zu werden, ist die Grundentscheidung, unser Leben in der Gemeinschaft mit dem Gott zu verbringen. Teil sie von dem Gottes-Zukunftsprojekt, von der Stadt auf dem Berg. Teil sie von der Reich-Gottes-Bewegung. Neunmal heisst glücklich sind. Und ich fasse die Seligpreisungen in 8 Thesen zusammen. Es gibt auch derartige, die sind 9 zusammenfassen, aber 2 sind alles das gleiche Thema. Und die 8 Thesen aus den Seligpreisungen, wenn wir es vom Psalm 1 herlesen, sind 8 Tugenden, entsprechend 8 Tugenden, die den Charakter von einer Person auszeichnet, die nach der Musik vom Himmel tanzen tut. Jetzt möchten wir die 8 Tugenden, die die Seligpreisungen uns vorstellen, anschauen. Ich lade euch ganz herzlich dazu ein, zum euch ganz persönlich das auch so ein bisschen reflektieren, wo stehe ich in dieser Tugend? Die erste Tugend ist die Tugend der Demut. Der Satz heißt nämlich im Vers 3, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. Es ist wie ein Paradox, oder, wenn man das so hört. Glücklich sind die, die arm sind. Ist das wirklich so? Glücklich, arm. Passt irgendwo zusammen. Ist ein bisschen ein Paradox. Aber da ist die Tugend der Demut gemeint. Das ist klar zu unterscheiden von Selbsterniedrigung oder Unterwürfigkeit. Es geht nicht um das. Es ist das mutige Eingeständnis von der Realität. Er ist der Schöpfer und der Erhalter von meinem Leben. Und ich bin sein arme Geschöpf, arm im Sinn von bedürftig oder abhängig. Das ist Demut. Die Realität ins Auge zu schauen, der Gott ist der Schöpfer und der Erhalter und ich bin bedürftig und abhängig von dem Gott. Das ist Demut. Nach jüdischer Überlieferung gilt demütig der, wo das Glaubensbekenntnis von Israel, das sogenannte Schma Israel, höre Israel, bekennen tut. Es ist beschrieben im 5. Mose 6, Vers 4. Dort heißt es, höre Israel, Schma Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Das ist Demut nach jüdischer Überlieferung. Wissen, wer ist Gott und wissen, wer bin ich. Und entsprechend eine Haltung einnehmen. Das ist das erste, Demut. Zweite Tugend, die in der Seligpreisungen beschrieben wird, ist Leiden an der Not dieser Welt. Glücklich zu preisen sind die, die trauern. Wieder so ein Paradox. Glücklich und trauern. Wie passt das zusammen? Glücklich zu preisen sind die, die trauern. Mitleid haben ist so ein spontanes Gefühl, das uns beschleicht oder über uns kommt, angesichts der Not von einzelnen Menschen. Aber eine Tugend ist mehr als nur ein spontanes Gefühl. Es ist eine tiefe Betroffenheit angesichts von dieser Not auf dieser Welt, angesichts von diesen Kriegen auf dieser Welt, von dieser Armut in Orten, in Teilen der Welt. Angesichts von Korruption, Machtmissbrauch oder auch angesichts von einer weltweiten Epidemie, wo wir drin stecken. Menschen, die die Musik vom Himmel hören und danach tanzen, leiden über eine stolpernde Menschheit, und wissen, dass sie selber Teil von dem Stolpern sind. Menschen, die leiden an der Not ihrer Welt, schauen die Welt mit den Augen von Jesus an. Er hat über Jerusalem angeschaut und hat geweint über ihre Stadt. Weil er gesagt hat, das sind wie verirrte Menschen, wie Menschen ohne Hirte. Und das hat er mögen, er hat geweint über dem. Leiden an der Not der Welt ist eine Tugend in der zukünftigen Stadt. Von Menschen, die Baustein sind von der zukünftigen Stadt. Eine tiefe Betroffenheit. Nächste ist Gewaltfreiheit. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen. Sanftmütige würden wir wahrscheinlich im ersten Moment so eher als schwache Charakteristik bezeichnen. Etwas von Weicheier, so Weichling, oder? Weichling-Tugend. Aber Jesus ist als Messias-König in Jerusalem auf dem Fohlen eingeritten. Und er ist als sanftmütig bezeichnet worden. Er hat nicht daran gehindert, zum Schnurstracks in den Tempel zu gehen und die Händler aus dem Tempel raus zu treiben. Offensichtlich geht es aber bei der Sanftmut um eine innere Stärke, die zur Gewaltfreiheit befähigt und ganz auf Gott vertraut. Auch in der Kommunikation beispielsweise, das fängt ganz früh an. Es gibt ja die sogenannte gewaltfreie Kommunikation, oder? Dort, wo man eigentlich durch Kommunikation empathisch ist, mit dem anderen sich reinfühlt, wertschätzend ist und nicht den anderen versucht zu manipulieren mit dem, was ich sage. Oder wenn man zum Beispiel ein Mail bekommt und man persönlich ein bisschen angegriffen wird, was es noch hin und wieder gibt bei uns, auch in der Kirche, dann ist dort sofort die Frage, so ein bisschen, wie reagieren wir? Was bedeutet gewaltfrei? Muss ich Gewalt, die mir entgegenkommt, wieder Gewalt auch retro geben? Auf der gleichen Ebene? Oder können wir da einfach auch sagen, wir leben die Tugend von der Sanftmut? Das ist aber nicht eine Weichheit-Tugend, einfach, dass man es richtig versteht. Das ist eine innere Stärke von der Gewaltfreiheit. Anschliessend an die zweite Tugend, Leiden an der Not der Welt, kommt die vierte Tugend, Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Wir sind Teil von einer strukturellen Ungerechtigkeit. Und wir sind auf der guten Seite. Wir haben einen hohen Lebensstandard. Uns geht es extrem gut auf Kosten von anderen Menschen auf dieser Welt. Menschen, die Baustein sind von dieser Stadt, die versuchen, die Welt mit Gottes Augen zu sehen und an dieser Not zu leiden. Die haben eine Sehnsucht nach einer gerechteren Welt. Haben wir Sehnsucht nach einer gerechteren Welt oder sind wir einfach Nutznießer und geniessen es einfach so, wie es uns gerade geht und dass wir im Luxus schwelgen? Das ist eine Tugend, eine von diesen 8 Tugenden der Seligpreisungen. Und dann jetzt merkt man natürlich, irgendwo braucht es dann auch mal eine Reaktion. Es langt nicht, wenn wir leiden an der Not der Welt, es langt nicht, wenn wir Sehnsucht haben nach Gerechtigkeit, irgendetwas müssen wir machen. Aber was machen wir? Das ist die nächste Tugend, die Tugend von der Barmherzigkeit. Das heisst, glücklich zu preisen sind die Barmherzigen. Barmherzigkeit bedeutet Handeln, wo der Gerechtigkeit dient. Ein Handeln, wo der Gerechtigkeit dient. Und jetzt wird es sehr, sehr, sehr interessant. Also jetzt sind wir sehr global unterwegs bis dahin, oder? Wir leiden an der Not dieser Welt, hoffentlich. Wir sehnen uns nach einer größeren Gerechtigkeit. Und jetzt geht es ums Handeln, wo sehr, sehr im kleinen Rahmen soll stattfinden. Christen, Menschen, die nach der Musik Gottes tanzen, sollen nicht gegen etwas sein, sondern für etwas. Barmherzigkeit ist nicht sich gegen etwas wenden. Und leider sind wir Christen ja oft in unseren Ländern bekannt für die, die gegen etwas sind. Wir sind immer dagegen. Es ist auch richtig, dass man nicht alles gut heisst, natürlich. Aber wo ist unsere Front? Wo setzen wir unsere Energie? Ich möchte ein ganz heißes Beispiel nennen. Oder? Es läuft im Moment ein Referendum gegen Ehe für alle. Wir haben schon wieder drin das Gegen, oder? Ist es unsere Aufgabe? Einfach, dass wir uns da klar sind. Ich habe das auch unterschrieben. Ich habe dann manchmal so ein paar Gedanken, wenn ich so etwas unterschreibe, aber ich mache es dann halt gleich. Ist es unsere Aufgabe, oder? Wäre es nicht unsere Aufgabe, zu sagen, ich komme noch von der Barmherzigkeit nochmal drauf und sage, wir investieren in unsere Ehe. Wir möchten diesen Herbst einen 7-teiligen Ehekurs machen bei uns in der Seetalkirche. Auch aus einer Reaktion auf das heraus, sage ich, wir möchten unsere Ehe stärken. Impfung. Ein Riesenthema im Moment. Es wird diskutiert, vor allem auch in der Christenheit wird dann der Kopf fast eingeschlagen zu dem Thema. Wie muss man darüber denken? Ist da eine Verschwörung im Gang? Wird da unser genetisches Material irgendwo, wird da irgendein Chip implantiert und so weiter? All die Fragen und so weiter. Und Christen können streiten und machen. Es ist nicht mehr schön. Meine Frage ist, ist das unsere Front, wo wir unsere Energie einsetzen sollen? Ist es da? Wenn ich das lese, und das ist die einzige Tugend, wo eine Reaktion ist auf unsere ungerechte Welt und auf das Leid, auf die Not, da geht es um ganz etwas anderes. Die Tugend wird nämlich entfaltet und konkretisiert in Matthäus 25. Die sieben Werke der Barmherzigkeit. Und dort steht, wir sollen den Hungernden zu essen geben, den Durstigen zu trinken geben, die Fremden aufnehmen. Wir haben viele Fremde. Fremde aufnehmen, Nackte bekleiden, Kranke besuchen und auch Gefangene besuchen. Findet ihr das nicht? Ich finde das mega, mega spannend. Und wir sollen offen sein. Wir sollen global erkennen und mitdenken, was passiert auf dieser Welt. Aber unser Handeln soll Barmherzigkeit sein. Soll im Kleinen sein. Sehr lokal, vielleicht in der Familie, vielleicht in der Nachbarschaft und so weiter. Wirklich, die Barmherzigkeit, sie entsteht. Und unsere Jahreslosung von dem Jahr heisst, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Vielleicht ist das die stärkste beschriebene Eigenschaft von Gott, seine Barmherzigkeit. Gott sei Dank ist Gott barmherzig, das kommt uns zu gut. Und wir sollen auch die Barmherzigkeit übernehmen und im Kleinen treu sein und barmherzig handeln. Das heisst nicht, dass einzelne Leute auch Berufe haben, sich in die Politik hineinzugehen. Ganz klar, wenn das deine Berufung ist, mach das. Ich möchte, dass wir Christen wieder viel mehr wahrgenommen werden von denen, die konstruktiv für etwas sind. Wenn es auch nur ganz im Kleinen ist. Ich glaube, das ist unser Auftrag. Nächste Tugend lautet Reinheit bzw. Klarheit des Herzens. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben. Da geht es nicht um ein sündloses Herz, da geht es nicht um eine Unreinheit, wo wir gereinigt werden, sondern Herz ist das Zentrum von unserer ganzen Person zu verstehen. Und in dem Sinne, unserer ganzen Person, unserem Kern, von unserer Persönlichkeit, sollen wir aufrichtig und transparent sein. Klar sein. Aufrichtig und transparent. Gefragt ist eine klare Ausrichtung, eine Eindeutigkeit und die daraus folgende Taten. Und ich vergesse die Barmherzigkeit, wie mich das so trifft, irgendwo das ganze Thema Barmherzigkeit. Also wenn wir natürlich als Reaktion auf die Ungerechtigkeit von dieser Welt möchten Taten, dann müssen wir natürlich unseren Lebensstil, unseren Konsum, unsere Mobilität massiv einmal überdenken. Das gehört auch zur Barmherzigkeit dazu. Also, ihr merkt, das ist für mich ein emotionales Thema. Weil das so viel diskutiert wird, auch in der Christenheit, und so viel Kraft gebraucht wird für Sachen, und ich das Gefühl habe, die Front, die lohnt sich nicht zu bekämpfen. Versöhnungsbereitschaft und Wille zum Frieden ist eine Tugend. Die siebte, die siebte. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften. Also glücklich zu preisen sind nicht die passiven Friedenslämmer, die nichts machen, sondern die Frieden stiften, die reinstehen in ihrem Umfeld, wo aus tiefstem Herzen Friedenshandeln bejaht, herbeisehnet und fördert. Die programmatische Ankündigung, wo der Messias auf die Welt kommt, in der Weihnachtsnacht, dort bei den Hirten auf dem Feld draussen, Lukas 2, Vers 14, haben die Engel gesungen, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Ein ganz, ganz ein wesentlicher Punkt, dass der Messias auf die Welt kommt, ist der Frieden. Ist Frieden. Darum heisst es auch im Epheserbrief, das Evangelium vom Frieden sollen wir verbreiten. Auch ganz, ganz eine wichtige Tugend, Friedensstifter zu sein. Und jetzt kommen wir mal zu achten. Und das ist vielleicht die herausforderndste Bereitschaft, um der Gerechtigkeit willen Widerstand zu ertragen. Tugend aus der Bergpredigt. Es wird gratuliert denen, die ja sagen zu dem und da bereit sind dazu, die Tugend in ihrem Leben kultivieren. Und wenn die ersten sieben Tugenden lebensbestimmend werden in unserem Leben, dann kann es sein, dass man unter die Räder von einer Gesellschaft kommt, wo die Tugenden eben nicht lebt. zum Beispiel Barmherzigkeit oder Sanftmütigkeit. Es geht darum, um eine innere Bereitschaft, um das Reich Gottes Wille beschimpft, bedrängt werden. Und da wird selbst zu einer Tugend. Und wenn wir den Weg von Jesus vor Augen haben, wo beschrieben wird im apostolischen Glaubensbekenntnis, sein Leben auf dieser Welt als gelitten und gekreuzigt, mit diesen zwei Begriffen, dann merken wir, dass es auch da wieder geht, sich als Gottesdänzer zu weisen, um den Ton von Gott abzunehmen und das eben auch zu leben. Und Jesus hat es auch gesagt, hey, glaubt nicht, sie haben mich verfolgt, glaubt nicht, dass ihr nicht auch verfolgt werdet. Oder andere Stelle redet von Kreuzträgen. Das sind die 8 Tugenden. Und die Frage ist natürlich, die spannende Frage ist, also ich finde das schon spannend, gell, die 8 Tugenden, sehr spannend, aber noch spannender ist, wie werden die Tugenden zu unseren, zu meiner Tugend? Das erste ist, wie der Vater, so die Tochter, der Sohn. Also ich glaube, da passiert etwas. Da passiert, was ich vorher schon gesagt habe, wenn wir in dieser Gemeinschaft leben, mit den Menschen, die nach Gottes Musik tanzen, mit der Gemeinschaft, mit Gott und mit denen, wo immer wieder den Rhythmus suchen von Gott, passiert eine Abfärbung. Automatisch. Ein Stück geht automatisch eine Abfärbung. Wenn wir Jesus bleiben, dann werden innere Haltungen gedeihen, die zu Tugenden anreifen und noch am Schluss den Charakter ausmachen. Das ist Metamorphose, wo aus einer, sagen wir mal so, hässlichen Larve ein wunderschöner, reifer Schmetterling wird. Das ist der erste Teil. Und ich habe auch schon mal gesagt, oder, lasst euch in eurem Wesen verwandeln, Ausrufzeichen, das ist ein Imperativ. Das bedeutet, wir sind selber herausgefordert, etwas zu tun. Und der Paulus hilft uns da nochmal gewaltig auf die Sprünge im 2. Brief an Thessalonicher, wo steht, wir hören nicht auf, für euch zu beten, dass unser Gott euch für das Leben bereit macht, zu dem er euch berufen hat. Was zu einfach mal leben, hat Gott uns berufen, zum Leben, wo die 8 Tugenden lebt. Zum Leben, wo Metamorphose passiert ist. Also das ist das Ziel, das sagt uns Paulus, das ist das Ziel. Und wie kommen wir dort hin? Und wir beten, dass Gott eure guten Absichten und das, was ihr aus dem Glauben heraus tut, mit seiner Kraft erfüllt. Es braucht Absichten. Liebe Leute, es braucht Absichten. Wenn du dich nach Veränderung in deinem Leben sehnst, wenn du dich nach mehr Reife und Wachstum sehnst, wenn du dich danach sehnst, dass du die 8 Tugenden leben kannst, braucht es Absichten. Wer absichts- und ziellos sich das Leben treiben lässt, wird keine Veränderung erfahren. Es tut mir leid, aber es ist so. Das sagt der Paulus, es braucht Absichten. Und ich möchte euch ganz herzlich einladen, dass ihr, egal ob ihr zuhause sitzt oder da sind, dass ihr aus diesen 8 Tugenden vielleicht ein Metamorphose-Jahresziel definiert und sagt, formuliert, euer geistliches Tagebuch hineinschreibt und sagt, ich fange an beten, dass meine Barmherzigkeit, dass ich anfange, barmherzig werde in meinem Leben. Einfach einen Satz formulieren zur Barmherzigkeit, einen Satz formulieren zum Leiden an dieser Welt, der Not von dieser Welt. Wenn du merkst, ich leide überhaupt nicht an dieser Not, ich lebe mein Leben, Punkt. Fang an dafür zu beten, jeden Tag, und lass deine Kleingruppe nie an, mitzubeten. Und ich verspreche dir, 100%ig Ende Jahr wird etwas passiert sein mit dir. Und erst dann macht das Leben mit Gott Spass, macht es Freude, man merkt, wow, da wächst etwas. All das, was in der Bibel steht, das ist nicht einfach nur Theorie, sondern das ist Lebenskraft. Seine Worte haben Kraft und sie verändern mein Leben. Die Absicht zu haben, ist wie der Knopf, den du kannst drücken kannst, damit das ganze Rösli-Spiel in Gang kommt. Ich lade dich ein, ein absichtsreicher Mensch zu werden. Und ich glaube, die Predigt oder die 8 Tugenden sind eine Steilvorlage, um etwas formulieren für sich selber. Sage ich, da hat mich getroffen. Da habe ich den Eindruck, da braucht es Veränderungen in meinem Leben. Wir haben es gehört, glücklich zu preisen sind. 9 Mal glücklich zu preisen sind. Und ich frage dich, ist das wirklich so? Ist das wirklich so, dass Menschen, die trauern, Menschen, die leiden an den Opfern dieser Welt, Menschen, die verfolgt werden, sind die wirklich glücklich? Müssen wir nicht sagen, ihr seid zu bemitleiden. Ihr Arme keiben. Euch hat es verwünscht. Wäre das nicht richtiger? Ich habe kürzlich von einer Frau gehört, die gesagt hat, die das so ausgedrückt hat, im Moment stehe ich mit Gott gerade auf Kriegsfuß. Was verdenke ich hinter einer so Aussage? Es ist das Denken dahinter, eigentlich, wenn ich mit Gott lebe, müsste es mir gut gehen, es geht mir nicht gut, also der Gott, ich bin auf Kriegsfuß mit dir. Ist nicht richtig. Also wenn wir die Bibel lesen, merken wir, das ist nicht richtig. Leid, Druck und Widerstand gehört zum Leben in der Gemeinschaft mit dem Gott dazu. Vor einem halben Jahr haben wir darüber geredet, vergeude niemals eine Krise. Nutze die schwierigen Zeiten in deinem Leben. Nicht auf Kriegsfuß gehen mit Gott, sondern nimm das Vertrauen und sage, wow, wo bist du im Moment mit mir dran? Was kann ich lernen? Wo kann ich reifen und wachsen in dem hinein? Und unabhängig vom Paradox, dass die Glückseligpreisungen klingen in deinen Ohren und unabhängig von dem, wie es dir im Moment gerade geht, du bist glücklich zu preisen, wenn du dein Leben bei Gott verortet hast, weil du bist wie ein Baum, der am Bach gepflanzt ist, der grünt und wo Früchte bringt, auch wenn Hitze und Trockenheit da ist. Hitze und Trockenheit gibt es im Leben, aber es gibt auch die Verwurzelung am Bach. Du kannst grünen und Frucht bringen, aber wenn nicht alles optimal läuft in deinem Leben. Es ist mir eines meiner grössten Anliegen, ist euch, wir haben darüber geredet im Pastorenkreis, auch tun wir vielleicht manchmal den Leuten auch zu fest vorpredigen, dass wenn du mit Jesus lebst, dass es dir gut geht. Und wenn es dir mal nicht gut geht, dann geht man auf Kriegsfuss mit Gott. Das ist eine Reaktion daraus. Es ist mir eines der grossen Anliegen, dass ich euch nicht sage, ihr seht auch viele, lebt mit Gott und es geht dir gut. Aber, wenn ich dir das von ganzem Herzen möchte sagen, pflanze dein Leben bei Gott ein und du wirst am Leben am Wasserbach haben, du wirst Trockenheit, du wirst kommen in deinem Leben, aber du wirst Frucht bringen und grünen. Gell? Bist du gleicher Meinung? Wenn du mit Gott lebst, wirst du ein aufblühendes Leben leben, aber nicht ein problemloses. Aber ein aufblühendes. Da müssen wir unterscheiden. Die 8 Thesen haben alle den gleichen Aufbau. Zuerst kommt glückselig sind, das ist Präsenz, Gegenwart, und dann kommt die Tugend, und dann kommt noch eine Zukunft, eine Verheißung. Also Präsenz, Verheißung, wir stehen irgendwo zwischen dem schon jetzt und noch nicht drin. Das ist auch so eine biblische Wahrheit. Wir stehen im schon jetzt und noch nicht. Also jetzt schon, wenn du dein Leben bei Gott verortet hast, wirst du ins Glück tanzen. Jetzt schon. Aber all das passiert in einer Vorläufigkeit. Es ist noch nicht. Es ist noch nicht das Ende. Das Beste kommt noch. Das Beste ist das Leben in dieser Stadt. Unmittelbar in der Gemeinschaft mit dem Gott. Als Sohn und Tochter von ihm. Das Beste, was noch kommt. Jemand hat mir gesagt, Gott sei Dank wissen wir nicht, wie es dort wird sein, weil sonst würde niemand mehr leben wollen. Und dass wir so gerne leben auf dieser Welt, ist ein Zeichen, dass wir keine Ahnung haben, wie es dort wird sein. Keine Ahnung. Das Beste kommt noch. Aber schon jetzt Glück und Frieden zu haben, aber noch nicht in der maximalen Vollendung, das ist das Leben von einem Menschen, der das Leben Jesus anvertraut hat. Seligpreisungen beschreiben aber auch Zukunft, oder? Ich habe gesagt, Zukunft, und es gibt natürlich zu den 8 oder 9 Glückseligpreisungen gibt es auch 8 oder 9 Verheißungen. Die lese ich euch auch noch vor. Und jetzt merken wir wieder, oder? Es geht vom Globalen, Leiden an dieser Not von dieser Welt, geht es ganz Praktische, da, wo vor der Haustür liegt, und jetzt geht es wieder global. Die Verheißung ist wieder absolut global. Es steht zum Beispiel, Ihnen gehört das Himmelreich. Unfassbar. Sie werden getröstet werden. Sie werden die Erde als Besitzer halten. Sie werden satt werden. Sie werden Erbarmen finden. Sie werden Gott sehen. Weißt du, wo man jetzt noch nicht können, weil man könnte, man würde es gar nicht überleben, wenn man Gott würde sehen. Wie sie es so würde umhauen. Das ist dann möglich. Und wir werden in einer Hundertstelsekunde verwandelt in sein Wesen. Es ist unfassbar, es ist unglaublich, was dem passiert. Also, sie werden, das ist alles in Zukunft, aber jetzt schon glückselig. Sie werden Erbarmen finden, sie werden Gott sehen, sie werden Söhne Gottes genannt, aber auch Töchter Gottes genannt werden. Und nochmal, wie als Rahmen, ihnen gehört das Himmelreich. Was für eine Verheißung. Die Vorstellung auf den herrlichen Reichtum soll eine Reaktion in uns auslösen und die ist beschrieben im Vers 12 von Matthäus 5. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Also das wäre auch noch so eine Tätigkeit, die wir jetzt schon machen könnten. Freuen und jubeln. Gehört eigentlich jetzt in die Zeit rein. Obwohl wir noch nicht in der Vollendung leben, aber wir wissen, es kommt, es passiert etwas. Jesus ist auf die Erde gekommen, da habe ich letztes Mal gesagt, um Gottes Reich aufzubauen. Das ist das Ziel und das will er mit den Menschen zusammen machen. Er kommt nicht da und macht irgendetwas, nuschelt etwas im Hintergrund, sondern mit den Menschen zusammen. Mit den Baustein, das sind Bausteine von seiner Stadt. Wenn wir unser Leben Jesus verortet und uns ihm anvertrauen, werden wir an seiner Seite zur Stadtentwicklung. Das ist Dimension, gell? Stadtentwicklung. Es geht ja nicht um eine private, individuelle Persönlichkeit, die wir im Stübli daheim ausführen. Im Leben mit Gott geht es um etwas Globales. Stadtentwicklung von der zukünftigen Stadt. Das ist die Dimension, in der wir drin sind. Dabei spielen Tugenden und unser Charakter eine wichtige Rolle. Sie bilden die Kultur von der zukünftigen Stadt. Du bist herzlich eingeladen, Baustein hier davon zu sein. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns diese Seligpreisungen, die vielleicht so schwer sind zum Verstehen und oft so paradox tönen in diesen Ohren. Ja, dass du uns da einen Zuspruch gibst, aber auch einen Anspruch. Herr, danke vielmals dafür, für das Vorrecht, jetzt schon auf dieser Welt, mit dir dürfen unterwegs sein. Und danke für die Motivation auch, dass das Beste noch vor uns liegt. Ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, ich bitte dich für Menschen, die Grundentscheidung vielleicht gar noch nicht getroffen haben. Ich bitte dich darum, Herr, dass du sie rufst am heutigen Morgen, dass sie ihr Leben doch auch bei dir dürfen einpflanzen. Ich bitte dich für die Menschen, die sich dreist, um eine Absicht zu formulieren und zu sagen, hey, der Punkt, die Tugend, möchte ich, dass etwas wächst in mir. Ja, da bitte ich dich von Herzen, dass du uns das aufs Herz legst und nicht loslässt, bis es formuliert ist und auf Papier ist. Danke für die Kraft, die auf uns wartet, dort, wo wir unsere Absichten kundtun. Herr, ja, du hast Grosses vor. Danke dir vielmals dafür, dass du nicht ein toter Gott bist. Dass wir nicht an eine Theorie glauben, irgendein Glaubensbekenntnis glauben, sondern dass wir an einen lebendigen Gott glauben. Unser Leben ähnlicher machen möchte in dein Leben. Amen.